Wenn ich den Namen sage Bileam, ich denke, ziemlich alle wissen schon, worum es geht, oder? Das war eine Begebenheit, die mich so richtig zum Nachdenken gebracht hat, lange, lange Zeit. Viele Fragen, die damit verbunden sind. Vielen Dank, Arthur. Viele Fragen tauchten bei mir auf. Ich konnte das lange Zeit nicht verstehen, warum Gott auf ihn sauer ist. Muss man sich vorstellen. Und das Thema zu diesem Abschnitt habe ich Schwerpunkt gelegt und genannt: Sei wachsam und genügsam. Sei wachsam und genügsam. An einem Ort lebt ein Mann namens Bileam, ein Prophet, ein Wahrsager. Und die Geschichte kennen wir. Langsam geht Jerusalem voran. Jerusalem, das Volk Israel, geht voran. Und sehr interessant, dass viele wissen schon Bescheid, was das für ein Volk ist und was alles mit diesem Volk geschah. Bis auf Ägypten. Ich hab mir immer so die Frage gestellt, Mensch, wie haben die das damals gemacht? Wie haben die das damals gemacht ohne WhatsApp, ohne YouTube, ohne Internet, ohne Radio? Wie kommt's, dass das Volk, das aus Ägypten rauskam und weiter vorwärts ging, dass diese Leute, die dann vor ihnen lagen, Bescheid schon wussten, was da geschah, was in Ägypten da passierte? Ja? Die Nachrichten haben sich immer sehr schnell verbreitet und über das Volk war alles bekannt. Und da kommt Balak, ein König, Sohn des Zephors. Er sah, was Israel dem Amoräer angetan hatte. Sehr interessant, ne? Er sah. Wie? Per Livestream im Fernsehen. Wo hat er das gesehen? Ja, die ganzen Auswirkungen, was die Menschen alles berichtet haben. Deswegen nicht einfach so. Zeugen bis heute ein sehr wichtiger Bestandteil, wenn es um irgendwelchen Angelegenheiten geht, zu beweisen, zu urteilen. Er sah, was alles da geschah. Und Moab entsetzte sich vor dem Angesicht der Israeliten. Und Moab sagte zu dem Ältestenrat von Midian: Nun wird diese Gemeinschaft alle um uns herum auffressen, so wie der Jungstier das Grüne vom Feld auffrisst. Und Balak, der Sohn des Zephors, war König von Moab zu jener Zeit. Und er schickte Älteste zu Bileam, dem Sohn des Beor, aus Fatura, was am Fluss des Landes der Söhne seines Volkes liegt, um ihn zu rufen und ließ sagen: Siehe, ein Volk ist aus Ägypten gekommen und siehe, es bedeckte die Oberfläche des Landes und dies Volk lagert in meiner Nachbarschaft. Und jetzt komm, verfluche mir dieses Volk, denn dies ist stärker als wir. Wenn wir einige von ihnen schlagen können, dann werde ich sie aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, die du segnest, sind gesegnet und die du verfluchst, sind verflucht. Und so machte sich der Ältestenrat von Moab und der Ältestenrat von Midian auf und das Orakelgeld war in ihren Händen. Und sie kamen zu Bileam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen: Bleibt die Nacht über hier und ich werde euch die Worte antworten, die der Herr zu mir sprechen wird. Und die Anführer Moabs blieben bei Bileam. So weit, so gut. Und an sich ist alles richtig. Da kommen die Leute, sie bitten Bileam: Komm, verfluche dieses Volk. Wahrscheinlich Bileam wusste nicht über dieses Volk so richtig viel. Und er sagt: Okay, keine Ahnung, was das für ein Volk. Ja, hab schon mal vielleicht gehört. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Bileam über dieses Volk alles wusste und dachte. Allerdings, er sagt zunächst erstmal absolut eine richtige Aussage. Ich denke, da wird es keiner mir entgegen was sagen. Er sagt: Bleibt hier, kein Problem. Ich gehe Gott befragen. Und hier kommt diese erste Situation. Und Gott kam zu Bileam und sagte zu ihm, was machen diese Menschen bei dir? Finde ich sehr interessant. Ne? Gott kommt zu Bileam und stellt ihm die Frage, was machen eigentlich diese Menschen bei dir? Ach so, gut, hast du verpasst. Pass auf, ich erzähle dir Neuigkeit. Hier sind welche Leute gekommen. Ja? Gott stellt die Frage, als ob Gott keine Ahnung hat, was diese Menschen wollen. Warum stellt Gott die Frage? Was meint ihr? Ich stelle auch hin und wieder die Fragen meinen Kindern. Ich will nicht sofort ihnen gewisse Antwort ins Mund legen, damit sie mir nachsprechen, sondern ich möchte erstmal wissen, haben sie überhaupt verstanden? Aus ihrer Antwort kann ich verstehen, wo sie stehen. Und kann ich dann verstehen, wie kann ich ihnen helfen, ans richtigen Ort zu kommen, mit ihrer Denkweise, mit einer Handlung. Und Gott stellt ihm die Frage, hast du verstanden, was da eigentlich, wer sind diese Menschen und was sie wollen? Was wollen sie? Und Bileam sagte zu Gott, Balak, der Sohn des Zephors, der König von Moab, schickte sie zu mir und ließ sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten gekommen und siehe, es hat die Oberfläche des Landes bedeckt und dieses Volk lagert in meiner Nachbarschaft. Und jetzt komm, verfluche es mir, vielleicht kann ich es schlagen und es aus dem Land vertreiben. Und Gott sagte, du sollst nicht mit ihnen aufbrechen, auch das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet. Ein gesegnetes Volk. Und Bileam am Morgen aufgestanden, sagte zu den Anführern, kehrt zu eurem Herrn zurück, Gott lässt mich nicht mit euch ziehen. An sich hört sich so an, als ob, also ich hätte kein Problem, ich würde das tun, alles gut, aber Gott erlaubt mir nicht, tut mir leid, da kann ich nichts tun. Und nachdem die Fürsten aufgestanden waren, gingen sie zu Balak und sagten, Bileam will nicht mit uns ziehen. Bileam hat von eigenem Willen nichts gesprochen, er hat gesagt, Gott erlaubt mir nicht. Die anderen kommen und sagen, er will nicht. So viel zu Missverständnissen. Balak aber hartnäckig. Er hat keine Wahl. Und er sendet wieder. Und nicht einfach so wieder dieselben, hey, pass auf, wahrscheinlich habt ihr irgendwie nicht so richtig gesprochen. Ich werde es euch erstmal hier etwas beibringen, wie ihr die Menschen abholt. Wie ihr anspricht, wie ihr das richtig alles sagt, damit sie einwilligen. Und so sandte Balak noch einmal zahlreichere und bedeutendere Fürsten als diese aus. Und sie kamen zu Bileam und sagen zu ihm, so spricht Balak, der Sohn des Zephors, ich bitte dich, zögere nicht zu mir zu kommen, denn ehrenhaft werde ich dich ehren und alles, was du sagst, das werde ich dir tun. So komm und verdamme mir das Volk. Der ist bereit, alles zu tun, was ich sage. Mensch, das ist schon ziemlich verlockend. Aber naja, da ist noch jemand im Spiel. So einfach kann ich auch nicht gehen. Ich gehe mal Gott fragen. Ich stelle mir die Frage, wenn sie nochmal kommen und um das Gleiche bitten, würde ich Gott nochmal fragen oder würde ich sagen, habt ihr etwa nicht mitbekommen, aber Gott hat das Volk gesegnet, den werde ich nicht verfluchen. Könnt die Sachen packen und wieder gehen. Braucht ihr nicht mal übernachten. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Aber Balak sagt, da antwortete Bileam und sagte zu den Fürsten Balak, wenn mir Balak sein Haus voll mit Silber und Gold gibt, so werde ich doch nicht das Wort Gottes des Herrn übertreten können. Um es zu tun, sei es nun klein oder groß, in meinem Sinne. Und nun bleibt auch ihr diese Nacht hier und ich werde erfahren, was der Herr erneut zu mir sprechen wird. Sagen wir, okay, gut. Immerhin, ihm ist klar, er wird nichts anders tun, als der Herr sagt. Und jetzt will er fragen, Gott, was soll ich endlich mal tun? Und Gott kam zu Bileam in der Nacht und sagte zu ihm, wenn diese Menschen da sind, um dich zu rufen, dann steh auf und folge ihnen. Aber nur das Wort, das ich zu dir sprechen werde, das sollst du tun. Und hier beginnt für mich ein Problem. Und als Bileam am nächsten Morgen aufgestanden war, sattelte er seine Esel und zog mit dem Fürsten Moabs. Und Gott erzürnte vor Unmut, dass er mitzog, und der Engel Gottes stand auf, um ihn zu hindern. Und er selbst war auf seine Esel gestiegen und seine beiden Knechte waren bei ihm. Und ich dachte, Moment mal. Du sagst zu Bileam, geh mit diesen Menschen mit. Er gehorcht dir und du sagst, was für ein Mann, der ist mit denen gekommen. Das geht ja gar nicht. Also, ich dachte, was stimmt hier nicht? Also das kann doch nicht sein. Gott hat selbst ihm gesagt, du sollst gehen, folge ihnen. Und jetzt ist er sauer, dass er mit ihnen gegangen ist. Wer versteht das? Dann stelle ich mir die Frage, okay, wenn nächstes Mal Gott mir irgendwas sagt, was soll ich machen? Wenn ich gehen werde, wird er sagen, was soll das, warum bist du mitgegangen? Wenn ich nicht gehe, dann wird er sagen, warum hast du mich nicht, warum hast du mir nicht gehorcht? Egal, was ich dann machen werde, ist falsch. Ich habe das lange nicht verstanden. Und da kommt noch ein Engel ins Spiel. Habt ihr schon Kinderbibeln mit Bildern gesehen, wo diese Geschichte abgebildet ist? Wie dort ein Engel mit weißem Kleid da steht, mit einem Schwert und die arme Eselin und da ein so ein interessant gekleideter Mensch da mit dieser Eselin. Typischer Engel mit einem Schwert. Und sehr interessant, wie dieser Engel hier spricht und was er sagt. Auch sehr interessant, aber dazu kommen wir gleich. Man muss sich vorstellen, diese Situation. Bileam reitet auf den Eselin, seine Knechte, Aufgabe ist klar, der Weg ist bestimmt. Und plötzlich die Eselin wird wahnsinnig. Muss man sich vorstellen, heute nicht ein Esel mit dem Auto, du lenkst nach rechts, ein Auto fährt nach links. Du lenkst nach links, Auto fährt nach rechts, du gibst Gas und das Auto fährt nach hinten. Das kann doch nicht wahr sein. Ist total irgendwie unerklärbar. Fängt an zu schlagen. Er wird wütend. Du hinderst mich an meine Aufgabe und schlägt. Die Eselin sieht diesen Engel. Engel steht da mit einem Schwert und Engel hat ein konkretes Ziel. Und Gott öffnet sogar den Mund dieser Eseln und die sagt zu Bileam, was habe ich dir getan? Ja, du hast Unmut mit mir getrieben. Die sagt, mit anderen Worten, überleg doch mal. Denk doch mal nach. Du siehst gerade nur vor Augen. Aber denk doch mal nach. So lange, von deiner Jugend an, bin ich mit dir. Hab ich mich irgendwann überhaupt jemals so verhalten? Nein. Also wahrscheinlich für dieses Verhalten gibt es wohl irgendeinen Grund. Hast du darüber nachgedacht? Hast du hinter diese Situation geschaut? Gibt es vielleicht eine Ursache für dieses Verhalten? Und er sagt, wenn ich bloß noch ein Schwert hätte, hätte ich dich erschlagen. Denkt nicht mal nach, was die Eselin ihm sagt. Hört gar nicht. Total aufgebracht. Nein, weil das, was gerade passiert, das passt mir überhaupt nicht. Brauchst mir nichts erzählen. Du treibst mit mir Unmut. Will gar nicht sehen. Gott aber enthüllt die Augen Bileams und er sah den Engel Gottes auf dem Weg ihm gegenüberstehen und das Messer oder Schwert gezückt in seiner Hand. Und Bileam beugte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Und der Engel Gottes sagte zu ihm, warum hast du deine Eseln geschlagen? Interessant. Warum hast du deine Eseln nun schon das dritte Mal geschlagen? Und Hast du überhaupt nachgedacht? Hast du überhaupt irgendwelchen Fragen gestellt? Du bist blind. Du handelst jetzt vorschnell mit Emotionen. Du denkst nicht mal nach. Du schlägst deine Esel, weil dir gerade irgendwas nicht passt. Du hast nicht mal die Fragen gestellt. Du hast nicht mal darüber nachgedacht. Du hast nicht mal die Zeit genommen zu denken. Dreimal hast du geschlagen. Hast nicht mal versucht zu verstehen, was passiert da gerade. Und siehe, ich kam heraus, um dich, um mich dir feindlich entgegenzusetzen. Denn dein Weg findet kein Gefallen vor mir. Was? Aber Gott hat mich geschickt auf diesen Weg. Gott hat mir gesagt, du sollst gehen. Und jetzt diesen Weg hat kein Gefallen vor dir. Und als die Eselin mich sah, wich sie vor mir aus. Nun schon dies dritte Mal. Und wenn sie nicht ausgewichen wäre, hätte ich dich jetzt getötet, jene aber verschont. Die Eselin, die ihm eigentlich noch das Leben rettet mit ihrem Verhalten, wollte er sie sogar töten. Wäre bereit. Leider hatte er kein Schwert dabei gehabt. Entschuldigung. Livestream läuft, ne? Alles gut. Finde ich interessant, wie auch unsere Augen manchmal so blind sein können, dass wir nicht hinter den Kulissen sehen können und verstehen überhaupt nicht die Wege des Herrn. Verstehen überhaupt nicht, was mit uns gerade passiert und meinen, richtig zu handeln. Meinen unsere emotionale Handlungen auch irgendwie begründen. Manchmal frage ich mich, ob ich wirklich alles hinter den Kulissen sehen möchte. Stellt euch vor, wie viel und wie oft wir eigentlich so gehandelt haben wie Bileam, wo eigentlich Gott es mit uns gut gemeint hat. Wir sahen aber komplett das Gegenteil. Da sagte Bileam zum Engel des Herrn, ich habe gesündigt. Denn ich wusste nicht, dass du dich mir auf dem Wege entgegenstellst, um mich zu treffen. Und nun, wenn es dir nicht gefällt, werde ich umkehren. Da sagte der Engel Gottes zu Bileam, geh mit den Leuten mit. Nur das Wort, das ich zu dir sagen werde, das zu sprechen, sollst du beachten. Also Bileam soll das sagen, was der Engel ihm sagt, nicht was Gott sagt. Ne? Engel, wer bist du, dass du die Rolle Gottes auf dich plötzlich nimmst? Oder ist das Gott selbst? Interessant, oder? Engel sagt auch, dein Weg hat vor mir kein Gefallen. Ich mag nicht, was du machst. Habt ihr jemals gesehen, dass irgendein Engel in der Bibel jemanden hindert, weil ihm etwas nicht gefällt? Habt ihr jemals in der Bibel gelesen, dass ein Engel kommt zu jemandem und sagt, du sollst jetzt da sagen, was ich dir sagen werde, du sollst meinen Wort nachsprechen? Ich nicht. Das war nicht einfach irgendein Engel. Aber was war denn Sünde? Was hat da Bileam gesündigt? Was hat er getan? Warum? Der Weg war eigentlich Gott nicht wohlgefällig. Er hat doch getan eigentlich, was Gott ihm gesagt hat. In 2. Petrus Kapitel 2, Vers 15 heißt es, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Bileams, der Sohn Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Auch Judas schreibt auch im Vers 11, er nimmt Begebenheiten im Alten Testament und vergleicht diese Konsequenzen, wendet quasi das an auf die anderen und sagt, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Also sind Mörder geworden. Weiter sagt er, und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Er nimmt einfach diese Beispiele im Alten Testament, diese Aspekten, die da waren, und wendet an. Der widersetzlich ist, widerspenstig ist, ist ein Sohn Koras. Die widerspenstig waren. Als Gott Bileam erlaubt hat, zu ziehen und etwas zu sagen, hatte Bileam in seinen Augen Geld. Geld und Ehre. Das verfolgt ihn gewaltig. Und Reichtum verblendet nicht wenige. Nicht wenige. Es ist erstaunlich, als ich mitbekommen habe, dass im Neuen Testament Jesus über Geld spricht, mehr als über Himmel und die Hölle zusammen. Das Reichtum dieses Begehrenswertes, diese Lusten, so uns verblenden können, so uns einfach lahmlegen können, das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Ich habe mal von einem Prediger gehört, eine Geschichte, ich glaube, die hat sogar Dostojewski geschrieben. Ein Mann, der zu einem König kam, sagte ihm der König, pass auf, wir machen einen Deal, eine Abmachung, du wirst laufen. Du wirst laufen und dieses Gebiet, was du läufst, umringst und dann wieder hier ankommst, wird dir gehören. Aber du musst ankommen, bis die Sonne untergeht. Und der Mann ist losgerannt. Der Mann läuft und dann sieht er die Felder, Weintraubenfelder. Und er läuft und weiter und er sieht, die Sonne ist noch hoch, ich kann es noch, und läuft weiter. Er sieht weitere Berge und er denkt, und die Flüsse und Gewässer, und das versucht er alles umlaufen und läuft weiter und läuft. Und die Sonne langsam fängt sich zu neigen und dann, ja, er denkt, ja, das, auch das, diese Kurve kriege ich auch noch mit und läuft weiter diese Runde. Und die Sonne neigt sich und er merkt schon, die Sonne geht weiter unter, es wird knapp. Und er dreht um und läuft schnell zurück und versucht, alles zu geben, was er hat. Und die Sonne geht unter und er kommt beim König an, fällt um und stirbt und wird begraben. In einer Fläche von 1 Meter mal 2. Diese Möglichkeit, diesen Ausblick, so ein Reich zu bekommen, hat ihn so weit getrieben, dass sich feststellt, dass am Ende er eigentlich gebraucht hat, nicht diese Fläche, sondern 1 Meter mal 2. Mehr nicht. Ein reicher Mann in Tschetschenien sagte zu seinen Freunden, wenn ihr Grab mit mir trägt, dann lasst bitte meine Hände so nach außen hängend. Sagte, damit die anderen sehen, was ich alles mitnehme. Sehr oft die Menschen verstehen nicht, dass dieser Reichtum ist nicht das, was die Fülle ist. Das Geld, Urlaub und Luxus, alles, was ich mir anschaffen kann, ist nicht das, was mich erfüllt. Ist nicht das, was mich genügsam macht, ist nicht das, was ich tatsächlich brauche und will. Ich habe mit einigen Menschen gesprochen, die wirklich sehr viel Geld haben. Ich denke mehr als Millionäre. Und ich fragte, bist du glücklich? Kannst du wirklich sagen, ich bin glücklich? Und einige waren ehrlich und sagten nein. Und viele sagten auch, ich dachte, als ich dort unten war, ich dachte, dass wenn ich das erreiche, dann bin ich glücklich. Weil dann habe ich nämlich viel. Wenn ich Geld habe, wenn ich viel Geld habe, wenn ich diese Position habe, wenn ich Macht habe, dann im Grunde genommen mein Leben ist wirklich schön. Ich kann mir alles gönnen, was mein Herz begehrt. Ich kann Urlaube machen, ich muss mir keine Gedanken machen, ich kann Auto fahren, was ich will. Ich werde es genießen. Und als sie da ankamen, stellen sie fest, dass dieser Genuss, was sie da haben, macht nicht wirklich satt. Diese Fülle Gottes, was Gott eigentlich bringt, was Paulus in Epheserbrief schreibt, er sagt, im Epheserbrief öffnet er einige Geheimnisse. Und im ersten Kapitel beginnt ja Paulus und spricht von Herrlichkeit Gottes. Er sagt, dass er euch auferweckt hat und euch all das gegeben hat und die ganzen Segnungen, es gilt allein zum Preis seiner Gnade, Preis seiner Herrlichkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Dreimal in diesem Kapitel kommt es vor, dass all das hat er getan zu seiner Ehre. Er sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorher bestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir dazu vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums, eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Es geht alles um Jesus Christus. Und dann sagt er, und dann geht's weiter. Gott hat euch auferweckt. Und Kapitel 2, er sagt, er hat euch versetzt in die himmlischen Regionen. Ihr seid nicht mehr tot, ihr seid lebendig, ihr seid seine Nachahmer. Und er sagt, und er hat, erstes Geheimnis, etwas Wunderbares. Die Gemeinde. Er sagt, da gibt es einen Bau, wo er der selbst Eckstein ist. Er ist die Spitze, er ist wirklich das, was die ganze Bau zusammenhängt. Und er sagt, und er hat euch jeden Einzelnen da eingesetzt zur Erbauung seiner selbst im Geist. Und er sagt, und so wächst dieser Bau, ja, das Wachstum der Gemeinde. Wozu? Er sagt, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Also Gott hat für diese Bauaufgabe schon ausgedacht, bevor das überhaupt alles kam. Und er sagt, und dahin hat er eingesetzt aus Gnade. Und da sagt er, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen Gottes Hausgenossen. Was für ein Haus! Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Was ist das für eine Grundlage? Jesus Christus. Während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. In diesem Bau auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wie wunderbar! Eine Gemeinde, wo jeder Baustein auch noch selbst erbaut wird. Jeder einzelne Stein wächst und jeder Stein miteinander verbunden gemeinsam wächst. Wozu? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Paulus sagt, aber es gibt es noch weiter. Es gibt ein weiteres Geheimnis, sagt er, Vers 4, Kapitel 3, Vers 4, Epheser. Daran könnt ihr, wenn ihr es liest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen. Ein weiteres Geheimnis, sagt er, es gibt eine himmlische Welt, die ihr nicht seht. Und an diese Gemeinde, die lebt, die Gottes Willen erfüllt, erkennen die Engel die Größe Gottes und seine Weisheit. Sie schauen diese Gemeinde an und sagen, boah, Gott ist so Hammer. Gott ist wunderbar, unbegreiflich, da explodiert mein Verstand, dass er sowas gedacht hat. Vor allem, wenn wir anschauen, wie Tobias Matthäus vorgestellt hat, wie ein Bruder sagte, Matthäus, das erste Kapitel für mich ist das Wunderbarste, sagte. Weil daran kann ich erkennen, mit welchen kaputten Menschen baut Gott die Gemeinde. Und unter diesen Steinen, die eigentlich zur Herrlichkeit Gottes sind, bin ich dazwischen. Ja, wisst ihr, so andere Bücher, Dreck unter den Nägeln. So ein kaputter Mensch. Und Gott sagt, mit dir kann ich mich verherrlichen. Und ich will das auch. Willst du auch? Willst du meine Herrlichkeit? Willst du dabei sein? Und weiter sagt Paulus, nach diesem Erkenntnis, dieses Geheimnis, das auch die Engel da erkennen, sagt er weiter, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus. Und er sagt, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Jemand, der für diesen Herrn lebt und seinen Willen auslebt und zusammen mit den Heiligen verbunden ist, kann erst dann ist er fähig mit allen Heiligen. Deswegen brauchen wir einander zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe Christi. Wie kannst du, liebe Bruder und Schwester, verstehen, was bedeutet Vergebung, wenn du mich nicht hast? Wie kannst du verstehen, wie Gott geduldig ist mit dir, wenn du mich nicht hast und mit mir geduldig bist? Wie kannst du diese Liebe Christi Aufopferung verstehen, wenn du mich nicht hast und dich mir nicht aufopferst? Und umgekehrt. Wir brauchen einander. Und weiter sagte, weiteren Geheimnis, wie geschieht eigentlich, dass in diesem Bau, ja, liebe Geschwister, verändert werden in das Ebenbild Christus? Wir werden ja auferbaut und wir wachsen. Wie geschieht das eigentlich? Wie passiert das? Gibt das da im Gemeinde, wir haben da hinten ein Zimmer, da kommt man rein, drückt man einen Knopf, zzt, verwandelt es ins Ebenbild Gottes und dann geht es an die Arbeit. Ja, schon mal ausprobiert? Ich habe mal letzten Sonntag erzählt über wunderbare Tür. Kennt ihr das noch? Ja. Wo die Eltern mal auf dem Weg streiten, aber sobald sie durch diese Wundertür einmal durchgehen ins Gemeindehaus, hören sie auf zu streiten. Ja. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Diese Verwandlung? Nein, aber Paulus sagt Kapitel 4 und dann geht er weiter in Epheser Kapitel 4 und dann sagt er, ja, und Gott, weil er so wunderbar alles gestaltet hat, und er hat etliche als Aposteln gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Er sagt, von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Paulus sagt, das ist das Wunderbare, was Gott auch in der Gemeinde gemacht hat. Er hat da Glieder eingesetzt. Und sie müssen einander mit ihren Gaben dienen. Ja? 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10. Dient einander jedem in seiner Gnadengabe. 1. Korinther 12, 7. Gott hat die Gabe gegeben zum Nutzen des anderen. Wir brauchen einander. Und wenn wir einander dienen, jeder wie er kann, nach dem Maß seines verkraftest, das, was er bekommen hat. Diene mit deiner Gabe. Gucke nicht auf den anderen, diene. Erfülle den Willen Gottes und das bewirkt das Wachstum der Gemeinde. Die, was bedeutet wachsen? Wir werden höher, dritter Stock, vierter Stock oder ich werde bloß nicht mehr 1,75 Meter, ich werde irgendwann mal 2,05 Meter. Von welchem Wachstum spricht hier Paulus? Von einem geistlichen Wachstum. Die Gemeinde wird wachsen in Erkenntnis, die Gemeinde wird wachsen im Glauben, die Gemeinde wird zu einem vollkommenen Mannes wachsen. Wir verändern uns dann in das Ebenbild Jesu, wenn wir so leben. Und Paulus sagt, dazwischen haben wir gerade gelesen, diese Fülle Gottes. Er sagt, wenn du wirklich Jesus erkennst, wenn du wirklich in ihm gewurzelt bist und in ihm lebst, du hast diese Fülle, was dich genug oder zu Genügsamkeit führt. Als Bileam verführt wurde mit diesem Gold und Silber, er ist mitgegangen. Und doch hatte absolut was anderes im Auge. Konnte ihm das sehen? Nein, man konnte ihm das überhaupt nicht sehen. Er kam dahin und er sprach immer noch. Ja, ich werde nur das sagen, was Gott mir sagen wird. Aber es gibt eine interessante Stelle in der Bibel, im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 6, heißt es, aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, sondern der Herr, dein Gott, verwandelte für dich den Fluch in Segen. Und in Josua, Kapitel 24, Vers 10, das spricht Gott selbst, sagte, aber ich wollte nicht auf Bileam hören, sondern er musste euch beständig segnen und ich errettete euch aus seiner Hand. So war er blindet, dass er fluchen wollte. Hauptsache, er kommt an sein Reich. Vom Außen kannst du ihm das gar nicht sehen. Ein Prophet Gottes. Ich werde nur das sagen, was Gott sagt. Vom Außen ein Engel, innen ist ein Teufel. Bekannt ist irgendwas in der Bibel? Selbst der Teufel nimmt Anblick eines Engels. Judah. Vom Außen her ein Jünger Jesu. Und wenn wir daneben stehen würden, boah, guck mal, wie er ihn liebt. Er küsst ihn. Was für eine Ehre. Was birgt sich dahinter? Verraten. Wir können von außen wirken, total die Christen. Immer im Gemeindehaus. Wenn es irgendwelche Tätigkeit gibt, praktisch bin dabei. Was ist aber wirklich hier? Was birgt sich dahinter? Willst du Lob hören, wie gut du bist? Willst du dir einfach ein gutes Gewissen ererben und zu sagen, naja, ich war immer dabei? Willst du irgendwas damit verdienen? Das ist nicht selbstverständlich, dass wir uns sagen werden, hey, das ist einfach. Ich finde es interessant, wie Paulus in Philipperbrief schreibt, eine beachtenswerte Sache. Er sagt, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Es ist nicht etwas, was jedermann gegeben ist. Ich komme zu Jesus und ich bin genügsam. Paulus sagt, ich habe es gelernt. Ich musste es lernen, genügsam sein, zufrieden sein mit dem, was ich habe. Ich habe heute 2 Brötchen, habe heute ein Riesenbrot, habe heute Steak, habe heute das. Ich bin zufrieden und ich preise Gott. Danke dir, Herr. Morgen habe ich nur ein Stück Zwieback. Ich bin zufrieden damit. Es genügt. Ich muss nicht jeden Tag Steaks essen. Ich muss nicht jeden Tag knabbern und ich muss nicht jeden Tag Bonbons haben. Ja, Eva? Oder müssen wir jeden Tag Bonbons haben? Nein, das muss überhaupt nicht sein. Und wenn es da ist, dann freuen wir uns. Und wenn es nicht da ist, ist es okay. Genügsam sein. In 1. Timotheus schreibt Paulus über diese Gefahr, Gefahr des Reichtums. Er sagt im Timotheus Kapitel 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung. Davor sagt er, da gibt es jemand, der Streitfrage führt. Er will gerne, da ist ein bestimmtes Ziel dahinter, wenn jemand fremde Lehren verbreitet und nicht die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus annimmt und die Lehre, die der Gottesfurcht entspricht, so ist er aufgeblasen und versteht doch nichts, sondern krankt an Streitfragen und Wortgefechten, woraus Neid, Zwietracht, Lästerung, böse Verdächtigungen entstehen, unnütze Streitgespräche von Menschen, die eine verdorbene Gesinnung haben und der Wahrheit beraubt sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zur Bereicherung. Von solchen halte dich fern. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Viele nehmen es nicht ernst, wie gefährlich Geld sein kann, wie gefährlich Luxus, Wohlstand sein kann. Und das erleben wir heute mit euch gemeinsam, dass in unserer Zeit, wo wir Wohlstand erleben, das Evangelium wird am wenigsten verbreitet. Heiliges Leben wird kaum noch beobachtet. Ausschweifendes Leben, Ausschlafen, sich stopfen mit allen möglichen Videos und Streitfragen. Darf ich eigentlich zu Disco gehen oder nicht? Darf ich eigentlich Bier trinken oder nicht? Darf ich kurzen Rock anziehen oder nicht? Naja, Kopftuch, muss das wirklich sein? Naja, Heiligkeit, muss ich mich danach streben? Das ist doch Werksgerechtigkeit. Außerdem, wir sind doch sowieso alle Sünde und können nicht heilig leben. Mensch, wozu diese Anstrengung, wenn ich sowieso nicht erreichen kann? Nichts dergleichen gab es in der ersten und früheren Zeit als zu der Zeit der Wohlstand. Sobald einem Menschen gut geht und die Möglichkeit sich eröffnet, mehr zu bekommen, größeres Haus, besseres Auto, längeren Urlaub und vieles anderes mehr, plötzlich der Mensch vergisst, was ihm eigentlich genug ist. Nahrung und Kleidung. Und das genügt. Stattdessen habt einander, liebt einander, seid miteinander, zum Preis seiner Herrlichkeit. Dein Leben ist nicht, es auszusaugen, auszuschöpfen, was sich alles nur so da bittet, sondern dein Leben ist dafür da, dass durch dieses gemeinsame Leben Gott verherrlicht wird. Dass du deine Zeit, Kraft, Geld, Intellekt und alles, was du bist, darin investierst. Denn du gehörst nicht dir selbst. Du gehörst nicht mehr dir selbst, wenn du zu Gott gehörst. Wenn du wirklich Christ bist, dann bist du sein Eigentum. Du bist nicht dein Eigentum. Du kannst nicht machen, was du willst. Du kannst nicht leben, wie du willst. Du kannst nicht denken, wie du willst. Gott hat dir vorgeschrieben, was du denken sollst, was du sprechen sollst, wie du leben sollst. Gott hat dir vorgeschrieben. Er hat dir schon vorgegeben. deine Aufgabe, sich danach streben. Ja, wir fallen manchmal. Leider. Die Bibel spricht von diesen Tatsachen, die können wir nicht abwenden. Ich falle, leider. Auch die Kinder können bestätigen, wie oft ich um Vergebung bei ihnen bete, weil ich mich da verfehlt habe und zornig geworden bin. Leider bin ich da noch nicht vollkommen. Was ich aber tun kann, Gott schenkt mir diese Gnade. Aufstehen und sich anstrengen, sich bemühen und alles geben. Mit Kindern beten darüber, mit meiner Frau darüber beten, mit Geschwistern beten, sich Ziele setzen, sich da anstrengen. Ich kann das machen und ich will das machen. Willst du auch? Unser Leben ist wirklich, wir haben zu viel Überfluss. Und das legt Christen total lahm. Wenn wir vergleichen, die verfolgten Christen, Indien, China, Iran, wenn wir ihnen erklären und erzählen, wie wir die freie Zeit verbringen, wofür wir unser Geld ausgeben, wonach wir streben, ich glaube, diese Christen werden anfangen, uns Evangelium predigen, weil sie werden denken, wir sind abgefallen vom Glauben. Weil unser Leben passt nicht in ihr Verstand. Ich erinnere mich noch an dieses Bericht, was ein Bruder aus Iran berichtet hat. Ich war auf einer Predigtkonferenz und er sagte, im Iran, als er da gepredigt hat, in einer Ortschaft, sie haben sich aus der Ortschaft versammelt und da haben sich viele, viele zu Jesus bekehrt. Und er hat ihnen sofort klar gemacht, in welchem Land sie leben und welche Folgen es haben kann. Und dann sagte er, dann bin ich aufs Zimmer gegangen. Es ist nachts. Und er sagt, und ich höre, sie singen Lieder über Jesus und feiern, so tanzen. Und dann sagt er, und ich sitze da so und er sagt, wahrscheinlich haben sie so gar nicht verstanden mit Verfolgung und so. Er sagt, ich gehe mal hin. Ich werde es nochmal mit ihnen sprechen, denn das, was sie machen, wenn gleich da alle hören, kann sein, dass sie gar nicht mehr die Morgenröte sehen werden. Und dann geht er zu diesen Geschwistern und er sagt, liebe Geschwister, ich möchte mit euch nochmal sprechen. Ich habe es euch ja erklärt, dass wer Jesus sich bekehrt, wird verfolgt werden. Vor allem, wenn ihr in so einem Land lebt. Ihr versteht das, oder? Die sagen, ja. Er sagt, ihr versteht doch, dass ihr zu laut seid. Man kann euch hören, kann sein, dass ihr gleich schon verfolgt werdet. Und sie kommen zu ihnen und sagen, Bruder, wir waren bereit zu sterben für einen toten Gott. Wie viel mehr sind wir bereit zu sterben heute für einen lebendigen? Bei uns geht es überhaupt nicht um den Tod, bei uns geht es hier um Auslachen. Und viele Christen sitzen und wollen nicht nach außen gehen und das Evangelium verbreiten, weil sie wahrscheinlich ausgelacht werden, weil jemand da ein bisschen komisch anguckt. Ich denke, wir ahnen manchmal nicht mal wirklich, was Wohlstand und Reichtum mit uns tut. Wie sehr wir eigentlich unser Vergnügen lieben, lieben unseren Sofa, lieben unseren Kaffee, Getränk, Essen, Ruhe, einfach zu Hause, entspannen nach der Arbeit, statt sich zu bemühen, miteinander zu leben, dass wir zu einem vollkommenen Mannes werden, dass durch unser Leben, wie einzeln so auch gemeinsam, Gott verherrlicht wird. Ein Mann, der Lohn des Ungerechtigkeit geliebt hat, hat so einen Schaden verursacht, dass das Volk Israel hat angefangen, Unzucht zu treiben und Götzendienst zu tun. Könnt ihr euch das vorstellen? Offenbarung, Kapitel 2, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, deren Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Was Reichtum eigentlich bewirken kann, ist unglaublich. Deshalb wache, sei wachsam Prüfe dein Alltag, dein Leben, was begehrt dein Herz? Kann es sein, dass unsere Augen gar nicht mal enthüllt sind und wir böse sind, warum wir eigentlich einen Job nicht haben, wo wir ordentlich Geld endlich mal verdienen können? Kann es sein, dass du vielleicht verblendet bist und suchst deinen Wohlstand, Zuhause, Üppigkeit und vergleichst dich mit anderen Häusern und willst dein Haus so wunderbar pflegen, dass wenn jemand reinkommt und sagt, wow, was ist so das in deinem Herzen, was ist da für eine Fülle? Und lass uns lernen, Genügsamkeit. Lernen zu leben, dass wir mit vielem genügsam sind. Denn im Grunde genommen, welche drei Sachen brauchen wir eigentlich zum Leben? Was würdet ihr sagen? Ich habe schon eine Anzahl eigentlich vorgegeben. Drei. Was wäre das Erste? Was brauchen wir zum Leben, damit ich heute lebe? Was brauche ich? Bitte? Ja, Gesundheit, okay. Ja, gut, dann vier. An Gesundheit habe ich tatsächlich nicht gedacht. Essen, trinken, genau, das werden wir gleich machen. Ich hoffe, da gibt es was Leckeres, ne? Essen, trinken?
Wie viele Finger hast du noch?
Warte, ich muss Schuhe ausziehen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen Kleidung.
Und ein Dach über dem Kopf.
Ja gut, ich kenne eine Gemeinde, ich habe das Land vergessen, sie haben kein Gebäude. Sie versammeln sich in einem offenen Feld. Sie haben gesagt, du, um des Herrn willen ist uns auch egal, wenn wir mal nass werden. Aber das Geld, was wir haben, investieren wir für sein Reich. Also, aber ja, okay, Dach, aber ich habe eher gedacht so an die Gemeinschaft miteinander. Das sind so fundamentale Sachen, die wir brauchen eigentlich so im Alltag. Ja, so Dach, Gesundheit, natürlich, wenn ich Gesundheit nicht habe, kann ich auch keine Gemeinschaft haben. Wir sehen, wie viele fehlen. Aber im Grunde genommen, um ein gesundes und glückliches Leben, vor allem erfülltes Leben miteinander zu führen, wir brauchen nicht viel. Wir brauchen ein bisschen Essen, damit wir Gesundheit und Kraft haben. Wir brauchen Kleidung, weil sonst wäre so ein bisschen unattraktiv hier zu sein. Und wir brauchen einander. Damit wir leben, damit wir Gemeinschaft haben, damit wir gemeinsam durch dieses Leben schaffen. Damit wir einander ermutigen, ermahnen, damit wir einander anspornen, heiliger zu leben, für das Richtige sich investieren, Prioritäten erstellen. Mehr nicht. Ich muss nicht ein Smartphone besitzen. Ich muss nicht zwei, drei Computer besitzen. Ich muss nicht Fernseher besitzen. Ich muss nicht Ledersofa besitzen. Nein. Und ich muss nicht mal im Urlaub fahren. Ich muss es nicht. Nein. Wir waren 10 Jahre ohne Urlaub. Na und? Das muss nicht sein, überhaupt nicht. Vieles muss überhaupt nicht sein. Wir haben zu viel Überfluss. Liebe Geschwister, lass uns wachsam sein. Und lass uns diese Genügsamkeit lernen. Es ist nicht selbstverständlich. Ich muss das lernen. Ich bin noch nicht vollkommen in diesem Bereich. Nein. Meine Frau kann das bestätigen. Ich muss das lernen. Lass uns gemeinsam lernen. Zusammen ist leichter. Amen. Ja.